diese beiden Hauptsachen Schmerzen, Durchfall und natürlich ein fiebersenkendes Mittel dabei hat, dann sollte das ganz gut funktionieren.
Es ist Ferienzeit, zumindest für die meisten in Deutschland. Das bedeutet für viele, dass eine Reise ansteht, egal ob hier, in Europa oder weiter weg. Reisen erweitert ja bekanntlich den Horizont, aber Krankheitserreger kennen leider keine Grenzen. Mit der richtigen Vorbereitung und Reiseapotheke lassen sich zum Glück viele gesundheitliche Risiken minimieren. Was man dabei beachten sollte, klären wir heute in unserem Podcast Wissen, was dir gut tut. Ich bin Josefine Range und begrüße heute als Gast im Studio Dr. Markus Frühwein. Er ist Facharzt für Allgemein-, Reise- und Ernährungsmedizin mit eigener Praxis in München. Willkommen, Markus.
Hi, danke.
Als Arzt hast du sicher ein gutes Immunsystem. Was sind denn deine Tipps für eine starke Abwehr?
Man hat ja immer so ein bisschen die Idee des Immunsystems trainieren und ich glaube, das ist so ein bisschen der falsche Gedanke dahinter. Das Wichtige ist, dass wir unserem Immunsystem das passende Umfeld geben, in dem es adäquat arbeiten kann, dass unser Immunsystem sozusagen auch seine Stärke nutzen kann. Und dafür ist die Basis halt ein, ich sag mal, guter Lifestyle, heißt Bewegung, eine gute Ernährung, versuchen Stress zu reduzieren, ausreichend schlafen, also eigentlich die ganzen Sachen, die man schon kennt, wobei es bei den meisten da auch irgendwie dran hängt. Was uns natürlich vom Immunsystem her auch hilft, sind Impfungen, sozusagen mein Schwerpunktgebiet. Und wenn man so ein bisschen in die Zahlen reinschaut, wenn ich was für mein Immunsystem dann nochmal aktiv tun will, also trainieren, dann ist es auch wirklich Training. Also Bewegung bringt viel, um gesund zu bleiben.
Alltagsbewegung oder Sport?
Eigentlich prinzipiell mal beides. Also der Schlüssel ist einfach mal die Aktivität und auch Sport, auch Ausbelastung kann sozusagen Immunzellen mobilisieren. Aber es entscheidend ist überhaupt, ich sag mal, eine Person zu sein, die in Bewegung ist.
Also in Bewegung bleiben. Im Sommer sind wir eigentlich tendenziell mehr in Bewegung. Gibt es denn Unterschiede vom Immunsystem im Sommer versus zum Winter? Ist da was anders?
Also die Art der Infekte ist sicher ein bisschen unterschiedlich. Wir haben im Winter trocknere Schleimhäute, halten uns häufiger auch in Räumen mit anderen Menschen auf. Also da ist gerade die Zeit für die viralen Atemwegserkrankungen, also Grippe zum Beispiel, RSV, aber auch die ganzen ganz normalen Erkältungen nehmen dazu. Im Sommer haben wir halt andere Erkrankungen. Da sind Magen-Darm-Infektionen etwas häufiger, Lebensmittelvergiftungen auch. Es ist wärmer, also Lebensmittel verderben auch mal schneller. Was wir gerade in warmen Ländern im Moment sehen, ist, dass durch mückenübertragene Erkrankungen, zum Beispiel Dengue-Fieber oder Chikungunya, zunehmen. Betrifft uns in Deutschland noch nicht. Die Mücke haben wir da. Das wird irgendwann kommen und Reisetätigkeit spielt da natürlich auch dann eine Rolle, weil da auch dann wieder besondere Infektionsrisiken vorliegen. Also wir haben da schon ein bisschen einen Unterschied, aber man kann auch wirklich sagen, im Sommer sind die Atemwegsinfektionen seltener und das ist ja das, was die meisten meinen, wenn sie sagt, ich habe häufiger mal einen Infekt.
Genau, oder was sie auch meinen, wenn man sagt, ich bin krank. Meistens ist es ja eine Erkältung.
Ne? Genau, und gleich danach kommen wahrscheinlich diese Magen-Darm-Erkrankungen, die auch kein Mensch braucht.
Da sprechen wir gleich auch nochmal drüber, wie man die vielleicht vermeiden kann oder ein bisschen vorbeugen. Bei mir ist es oft so, ich bin die ganze Zeit fit und dann komme ich im Urlaub an, erster Tag und ich bin krank. Wieso ist das so oft so?
Naja, Stress spielt eine Rolle bei der Immunabwehr. Wir sehen das zum Beispiel sehr schön an der Gürtelrose. Personen, die viel Stress haben, chronischen Stress haben oder auch wenn so ein Stress mal ganz hoch piekt, kriegen in solchen Situationen mal eine Gürtelrose, weil man da einfach sieht, die körpereigene Abwehr lässt nach. Wenn Stress mal kurz da ist, ist es gar nicht schlimm. Das ist auch eher ein positiver Trigger fürs Immunsystem. Wenn Stress dauerhaft da ist, steigt sozusagen der Cortisolspiegel auch an. Und das führt aber am Ende dann dazu, dass wir eine schlechtere Immunantwort haben und damit auch einfach häufiger krank sind, Erkrankungen länger teilweise stattfinden. Und wenn ich jetzt in Urlaub fahre, passiert auch genau das unter Umständen. Der Stress fällt ab, das Cortisol, das mich vielleicht gerade kurzfristig oder diese Immunreaktion, die mich bisher gerade noch geschützt hat, lässt dann erstmal kurzzeitig nach und dann werde ich krank. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass Leute, die ein hohes Stresslevel haben, wenn sie in Urlaub fahren, erstmal krank werden.
Man merkt ja oft den Dauerstress gar nicht, weil man sich schon so dran gewöhnt hat, dass das Leben so schnelllebig ist und dass man einfach die Sachen schafft und macht. Hast du da einen Tipp, wie man sein Stresslevel vielleicht mehr merken könnte? Also, dass man eben nicht, wenn du sagst, jetzt wird man krank, weil man ein hohes Stresslevel hat, eigentlich sollte man ja was dagegen tun.
Ja, ich hatte es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, der Schlüssel zu einem funktionierenden Immunsystem ist, sich gut um sich selbst zu kümmern, und da gehört Stress eben auch dazu. Und die Menschen empfinden Stress sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die haben eigentlich ein hohes Stresslevel, kommen damit aber insgesamt sehr gut zurecht. Also eher dieser Heustress, positiver Stress. Und andere haben wirklich diesen Stress, der sie eher negativ berührt, den Distress. Aber am Ende bleibt es halt doch eine Form von Stress, und man kann da nur auf der einen Seite versuchen, sozusagen dem Körper die Ressourcen zu geben, damit gut umzugehen, also eben ausreichend Schlaf, Bewegung, gute Ernährung. Und auf der anderen Seite muss man sich das vielleicht manchmal auch etwas objektiv versuchen, einen Schritt zurückzugehen, von außen drauf zu schauen, sich zu überlegen, wo kann ich denn Stressfaktoren rausnehmen, auch mal versuchen, aktiv zu entspannen. Manchen tut da Meditation ganz gut, autogenes Training. Also es gibt schon Wege, wie man diesem hohen Stresslevel aktiv entgehen kann. Und manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, vor einem Urlaub dann anzufangen, 3, 4 Tage vorher Stress langsam zu reduzieren und nicht zu versuchen, bis zum Schluss Vollgas zu geben, um alles entsprechend vorzubereiten. Und dann hat man wirklich plötzlich diesen totalen Abfall der Stresshormone, die teilweise halt bis dahin noch schützend waren.
Der Urlaub fängt also schon vor dem Urlaub an. Vielleicht könnte man auch einen Tag vorher schon Urlaub nehmen, damit man eben nicht noch bis zur letzten Minute die E-Mails checken muss und sowas.
Ja, das ist die eine Variante, da ausklingen zu lassen. Ich neige dann selber eher dazu, mal ein paar Themen noch in den Urlaub mit reinzunehmen und in den Folgetagen langsam wegzubekommen, um das so ein bisschen ausklingen zu lassen, sozusagen. Also ich bin auch kein Freund von diesem abrupten Cut.
Nun ist eine gute Reiseapotheke für viele ein Thema. Was gehört denn unbedingt dazu und was ist nur nice to have?
In die Basis einer guten Reiseapotheke ist sicher ein Wundverbandset, also dass ich einfach Verletzungen erstmal versorgen kann, vor allem kleine Sachen. Schmerzmittel sollte man eigentlich immer dabei haben. Auf Reisen nimmt man eher keine acetylsalicylhaltigen Schmerzmittel, also das Aspirin, sondern eher sowas wie Paracetamol, also Sachen, die keine Blutverdünnung machen, wenn es um Schmerzmittel geht. Immer reingehört ein Fieberthermometer für mich, Desinfektionsmittel. Ich finde auch immer ein Mittel gegen Durchfall ganz gut, Elektrolytlösungen dazu, dass man halt diese beiden Hauptsachen Schmerzen, Durchfall und natürlich ein fiebersenkendes Mittel. Das ist aber meistens mit dem Schmerzmittel sozusagen in einem drin dabei hat, dann sollte das ganz gut funktionieren. Und dann kann man das unendlich weit aufbauen, bis hin zu Antibiotika. Ich bin da kein großer Freund, Antibiotika mitzunehmen. Wenn jemand im Urlaub Fieber hat, dann sollte der zum Arzt gehen, nachschauen lassen, was es ist, und das behandeln. Und das geht inzwischen in den meisten Ländern wirklich ganz gut. Und es hilft mir gar nichts, wenn ich ein Antibiotikum einnehme und ich habe am Ende doch eine Malaria, Chikungunya, Denguefieber oder was auch immer. Was ich auch noch ganz gut finde, sind Augen- und Ohrentropfen, je nachdem, wo man hinfährt. Ich habe meistens auch ein Nasenspray dabei, weil ich finde, gerade Schnupfen in warmen Ländern ist super
Ist
unangenehm.
eklig.
Genau, und es ist doch was, was man sich nach Klimaanlage im Flugzeug ganz gerne mal einfangen kann. Viele nehmen auch ganz gern mal sterile Kanülen mit. Das kann man machen, braucht man jetzt auch nicht mehr überall. Also das ist inzwischen ganz gut verfügbar. Da kriegt man im Notfall aber auch irgendwie mal einen Spreißel aus dem Finger raus. Wenn man gerade in Entwicklungsländern unterwegs ist, kann man sich über Wasserdesinfektion Gedanken machen. Also die Bandbreite, wie man eine Reiseapotheke auffüllen kann, ist unendlich groß. Aber ich glaube, so die Basis haben wir damit geklärt. Ganz wichtig noch ist, dass man passenden Insektenschutz und vor allem passenden Sonnenschutz auch dabei hat. Das ist was, was ganz gerne unterschätzt wird.
Da kommen wir auch gleich nochmal zu, das ist besonders wichtig. Du bietest in deiner Praxis individuelle Beratungstermine vorab an. Für wen ist denn das geeignet und wie lange vorher sollte ich kommen?
Also für wen ist eigentlich, das ist unabhängig von der Person. Ich kann jetzt einfach sagen, es ist eher die Frage, wohin reise ich? Und eine Reiseberatung sollte eigentlich außerhalb von Europa und Nordamerika fast immer stattfinden. Also gerade wenn es nach Afrika, Südmittelamerika oder in den asiatischen Raum geht, macht das durchaus Sinn. Jetzt kann ich noch Gruppen definieren, für die das besonders wichtig ist. Zum Beispiel Kinder, ältere Personen, Schwangere, Leute mit chronischen Erkrankungen, Immunsuppression. Aber prinzipiell haben wir einfach in den Ländern andere Risiken und damit auch Dinge, mit denen man sich nicht auskennt. Und diese Risiken kann man ganz schlecht einschätzen. Wir können gegen viele Risiken auch impfen, wenn wir über die Infektionsrisiken sprechen und damit eigentlich im Normalfall einen guten Schutz hinkriegen.
Dieser Podcast wird unterstützt von Kneipp. Ich merke selbst im Sommer immer wieder, wie viel mehr man sich draußen bewegt, ob beim Joggen, unterwegs mit Kindern, beim Schwimmen oder einfach insgesamt aktiver im Alltag. Und dann ist es irgendwie auch logisch, dem Körper ein bisschen extra Aufmerksamkeit zu geben. Magnesium ist ja so ein Klassiker, wenn es um Muskeln und Energie geht. Für unterwegs gibt es von Kneipp jetzt Magnesium- und B12-Gummis. Ich finde vor allem praktisch, dass man sie einfach einpacken kann und nicht groß drüber nachdenken muss. Die schmecken nach Himbeere und passen in jede Tasche, egal ob bei Sport oder auf Reisen. Sehr praktisch und unkompliziert. Dank Magnesiumcitrat, einer gut verfügbaren Magnesiumform und zusätzlichem Vitamin B12 sind sie ein super Begleiter für aktive Tage. Ganz nach der Kneipp-Philosophie, Gesundheit soll einfach sein, Spaß machen und sich ganz natürlich in einen aktiven Lebensstil einfügen.
Und in anderen Bereichen reicht halt Aufklärung manchmal auch, um ein Reiserisiko drastisch zu senken.
Du hast schon gesagt, Impfen ist ein großes Thema, da sprechen wir gleich auch nochmal ganz in Ruhe drüber. Sollte ich denn mal eine Kopie von einem Impfpass auch dabei haben?
Ja, oder vielleicht sogar das Original.
Ja? Gibt's noch so Dokumente, die man vielleicht mitnehmen sollte?
Ja, definitiv. Also ein Pass ist meistens nicht schlecht.
Nein, ich meinte jetzt eher so in der Reiseapotheke, vielleicht so Beipackzettel
oder sowas. Ja, Impfpass. Ich finde es gar nicht schlecht, die Beipackzettel dabei zu haben. Inzwischen kann man das auch digitalisieren, sich die runterladen. Dann je nachdem, wie häufig man reist, wie viel man dabei hat. Wenn ich 3 Medikamente dabei habe, packe ich die mit in die Reiseapotheke rein. Wenn ich das jetzt etwas ausführlicher mit 20 Sachen dabei habe, dann habe ich das vielleicht doch eher digital dabei. Wenn ich chronische Erkrankungen habe, sollte ich eine Liste mit meinen Erkrankungen haben und mit den Medikamenten, die ich einnehme, also einen Medikationsplan. Eine Auslandskrankenversicherung ist wichtig, dass man hier auch die passenden Bescheinigungen hat. Allergieausweis kann eine Rolle spielen, wenn ich wichtige Befunde habe, zum Beispiel Herzoperationen oder sonst irgendwas, Schrittmacherträger, da die ganzen Geschichten mitnehmen und das Ganze einfach irgendwo digital ablegen, wo man sicher einen unkomplizierten Zugriff drauf hat, auch wenn mal kein Netz da ist. Also je nachdem, wo man hinreist, kann man ja in den meisten Telefonen inzwischen sehr gut hinterlegen.
Jetzt haben wir viel vorbereitet. Stellen wir uns vor, wir sind im Urlaub. Es gibt ja so ein paar Do's und Don'ts, deshalb habe ich ein paar schnelle Fragen vorbereitet. Und die erste Frage ist gleich, wie verhalte ich mich denn bei Sonne und Alkohol?
Das beides ist auf Dauer in größeren Mengen schlecht, wenn ich es kombiniere, noch mehr. Also ich soll ja nicht den ganzen Tag in die Sonne gehen. Wenn ich in die Sonne gehe, guten Sonnenschutz machen. Ich glaube, dass Alkohol über den ganzen Tag und sowas nicht gesund ist, ist auch klar. Und die Sonne steigert halt nochmal so ein bisschen die Probleme vom Alkohol, dass Flüssigkeit verloren geht, dass sich Wärme ansammelt. Man merkt später, dass man überhitzt. Und es gibt auch ein paar Daten dazu, dass eben Alkohol das Risiko für Sonnenbrand auch erhöht, weil man es einfach auch später spürt. Ich glaube, wer viel trinken will, sollte sich weitgehend aus der Sonne raushalten.
Also lieber vielleicht abends den ersten Cocktail und nicht schon am Pool über den Tag hinüber verteilt.
Jetzt sind wir wieder bei diesem Konzept Gesamtgesundheit. Und ja. Wenn man das mal einen Tag macht, wird die Welt da auch nicht untergehen. Aber wenn man sowas halt irgendwie eine Woche durchzieht, dann kann man zumindest sicher nicht mehr von Erholungsurlaub sprechen. Zumindest nicht für den Körper und das Immunsystem.
Das stimmt. Apropos Sonne, wie viel Sonnencreme brauche ich denn und wie oft sollte ich denn wirklich nachcremen? Da hört man ja ganz viel.
Wenn ich eine gute Sonnencreme habe, bringt mir Nachcremen eigentlich gar nichts. Also es gibt gute Sonnencremes mit einem Lichtschutzfaktor 50, die fast komplett Schweiß, Abriebs- und wasserfest sind. Jetzt ist ja bei der Sonnencreme so, dass dieser Faktor sagt mir nur, wie oft ich die Zeit, die ich mit meinem Hauttyp sowieso in der Sonne sein kann, multiplizieren kann. Und wenn diese Zeit aufgebraucht ist, bringt mir Nachcreme nichts mehr.
Also kann ich 50 Mal länger, als ich sonst mit meiner hellen Haut in der Sonne wäre, bleiben.
Genau. Und wenn die Haut halt sehr hell ist, sind es halt nur ein paar Minuten und dann ist 50 Mal unter Umständen gar nicht so lange. Man muss sich darüber klar sein, dass dann Nachcremen nach dieser Exposition auch nicht mehr viel bringt. Das schadet auch nicht. Aber ja, grundsätzlich einfach, es gibt keinen Grund, keinen hohen Sonnenschutz zu nehmen und sich nicht ausreichend einzucremen, gerade beim ersten Mal, wenn man sich am Tag eincremt. Die meisten cremen noch nach, viele Sonnencremes sind nicht wirklich wasserfest und dann muss man das halt regelmäßig machen und vor allem bei Kindern da aufpassen. Die haben einfach eine doch deutlich empfindlichere Haut.
Und viel nehmen von der Sonnencreme, ne? Weil einige haben ja diese Sprühflaschen und machen mal dreimal Sprüh und denken, sie wären geschützt. Also man muss schon ordentlich.
Man kann ja mal drauf schauen, das steht ja auf den meisten auch drauf und es ist dann irgendwie doch deutlich mehr, als man erwartet, wenn man einen guten Schutz haben will.
Das schreiben wir uns hinter die Ohren und da cremen wir auch ein.
Ja, total. Und der Urlaub ist ja auch irgendwie mit einem schweren Sonnenbrand vorbei.
Das stimmt, ja.
Es fällt mal halt so ein Sonnenstich oder ein schwerer Sonnenbrand, fällt mal halt dann doch mal irgendwie 2-3 Tage aus. Und ob es das jetzt die paar Tropfen Sonnencreme und die 5 Minuten Zeitersparnis wert war, wahrscheinlich nicht.
Wir lieben ja auch kalte Getränke, besonders im Sommer. Ist es eigentlich gut für den Körper?
Grundsätzlich viel trinken ist gut. Der Körper muss mehr, hat mehr zu tun, wenn ich bei großer Hitze was Kaltes reinkippe. Der muss das auch erstmal erwärmen. Das ist natürlich angenehm. Das kann auch mal Kreislaufreaktionen hervorrufen, aber es ist jetzt prinzipiell kein Problem. Also ich werde dadurch sicher auch nicht krank. Und bevor ich zu wenig trinke, gerne auch dann kalte Getränke. Es ist nicht optimal, aber ich sehe da jetzt also kein reales Problem dahinter.
Okay, also lieber ist es gut, allgemein zu trinken und wenn es halt gern kalt getrunken wird, dann go for it.
Wahrscheinlich ist bei großer Hitze ein warmer Tee insgesamt besser, auch weil Schwitzen einfach gut ist bei der Hitze und das ist von der Magenverträglichkeit her auch besser. Aber da würde ich gar keine große Geschichte draus machen. Wenn jemand kalte Getränke trinken will, dann soll er es tun.
Gut, das wird nämlich auch manchmal auf Social Media verteufelt. Man sollte gar nichts Kaltes trinken und so. Da hast du damit jetzt aufgeräumt.
Wir müssen uns auch darüber klar sein, wenn ich was trinke, es gibt ja andere Sachen, die deutlich wichtiger sind, gerade in Ländern mit schlechter hygienischer Versorgung. Da ist es mir wichtiger, dass eine Flasche irgendwie original verschlossen ist. Ich mache jetzt, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich mache in den meisten Ländern mit schlechter medizinischer Versorgung und hohem Risiko für verdorbenes Wasser, mal mache ich mit einem Bier nichts falsch. Da ist ein Kronkorken drauf und die Kohlensäure und Alkohol sorgen auch dafür, dass ich wahrscheinlich ein Getränk habe, das relativ gut funktioniert ist. Aber hatten wir vorhin schon das Thema Alkohol und Sonne, das ist überhaupt keine Dauerlösung.
Wie vermeide ich denn Magen-Darm-Probleme am Buffet oder an so Essensständen? Was empfiehlst du da? Worauf muss man achten?
Je nach Land einfach kein Buffet. Buffets tendieren also doch dazu, eher Probleme zu machen als Essen, das man sich irgendwie so holt. Und ich glaube, dieses in Ländern wie Ägypten oder Indien an einem Buffet zu sein, gerade mit Salaten, führt halt häufig dazu, dass man im Nachgang dann doch irgendwie Probleme kriegt. Die meisten kennen diesen Spruch, cook it, peel it, leave it or forget it. Das ist alles total nett. Funktioniert in der Realität aber so halb toll, weil ich auch durchaus mir eine Lebensmittelvergiftung mit was Durchgekochtem holen kann. Wenn jetzt nehmen wir ein durchgegartes Stück Fleisch, wenn das danach mit dem gleichen Messer wieder geschnitten wird, mit dem es vorher schon vor 2 Stunden roh geschnitten worden ist. Also es ist eigentlich viel relevanter, wenn ich an einem Straßenstand erstmal mal ein bisschen anzuschauen, schaut es sauber aus, wie arbeiten die da? Da würde ich eher darauf schauen. Bei Getränken ist es wirklich einfach wichtig, auf original verschlossene Flaschen zu schauen. Eiswürfel sind nicht optimal. Sachen, die schnell verderblich sind, wie Mayonnaise oder Meeresfrüchte, also gerade sowas am Buffet, ist halt bei Ländern mit großer Hitze nicht wahnsinnig clever. Man kann das alles machen, man stirbt dann sowas ja im Normalfall auch nicht, aber man hat ein paar ziemlich unschöne Tage.
Wie würdest du es denn machen mit dem Frühstücksbuffet? Weil das ist ja meistens Buffet in solchen Ländern auch.
Ja, wenn da eins da ist und man kann es nicht ändern, einfach so ein bisschen drauf schauen, Rohkost eher vermeiden. Meistens haben wir im Frühstück machen da gar nicht so das Problem. Hängt jetzt wieder total davon ab, in welchem Land ich bin, was ich dort zum Frühstück bekomme. Aber Frühstücksbuffet ist eigentlich meistens nicht das große Thema. Wo ich immer ganz gerne drauf schaue, ist, wenn ich Obst habe in Ländern mit schlechter hygienischen Bedingungen, dass ich es halt im Ganzen kaufe und selber schäle und esse. Also die Mühe kann man sich machen und dann hat man da auch ein sehr, sehr geringes Risiko, sich irgendwas darüber einzufangen.
Das ist spannend, dass du das sagst, weil man denkt ja, okay, ich mache morgens mein gesundes Frühstück und dann nehme ich mir so einen Joghurt vom Buffet und dazu mein frisches Obst und schwuppdiwupp haben wir das Problem.
Das geht ja meistens auch gut, aber wenn es halt dann schief geht, weiß man auch warum.
Ja, okay.
Es ist ja häufig so, dass diese Erkrankungen, die man kriegen kann, von anderen Menschen übertragen werden, die das unter Umständen selber gar nicht wissen, dass sie das ausscheiden kann, zum Beispiel bei Typhus durchaus funktionieren. Und wenn so jemandem der Typhus-Ausscheider ist, bei schlechten hygienischen Bedingungen, Obst schneidet und zubereitet und die ganze Zeit in den Händen hat, kann das halt einfach zu einer Infektion führen. Wenn ich selber schneide, passiert mir das nicht.
Das merken wir uns. Wir schneiden unser Obst selbst. Haben wir auch gleich wieder ein bisschen Bewegung im Alltag.
Genau.
Ich habe noch 3 schnelle Fragen und dann gehen wir wieder weiter zu unseren anderen Themen. Wie trage ich denn Sonnenschutz und Mückenschutz gleichzeitig auf?
Erst die Sonnencreme.
Ja.
Und am besten mit 15 bis 20 Minuten. Ich weiß, das nervt, bringt aber was, den Mückenschutz. Mückenschutz funktioniert eben vorwiegend durch Geruch und sollte sozusagen obendrauf liegen. So kann man sich das vielleicht ein bisschen merken. Sonnencreme zieht eben, gerade wenn man wasserfeste Sonnencreme hat, darunter dann gut ein. Aber idealerweise wirklich Abstand lassen.
Super. Stichwort Mücken, wo und wann ist es denn am gefährlichsten?
Also wenn wir, das hängt jetzt davon ab, über welche Erkrankungen wir sprechen. Die Malaria-Mücke, die Anopheles, ist eben eher morgens und abends aktiv, Sonnenauf-, Sonnenuntergang. Die Dengue-Mücke, die zum Beispiel auch Chikungunya überträgt, das sind halt Tiere, die ganztags stechen. Also da hilft mir jetzt dieses mich auf Abend oder Morgen zu fokussieren, mit Mückenschutz überhaupt nichts. Und Dengue ist jetzt deutlich häufiger, Chikungunya auch. Da hatten wir inzwischen auch Fälle in Italien, Spanien, Frankreich. Also Chikungunya hatten wir allein letztes Jahr einen Ausbruch mit über 300 Menschen in der Emilia-Romana, da südöstlich vom Gardasee.
Ich war mal auf Bali, direkt nach dem Abitur, und meine Freundinnen und ich, wir waren die einzigen Mädels, die immer Angst vor den Mücken hatten. Wir hatten natürlich unglaublich Angst vor Denguefieber und hatten uns dann immer so ganz lange Leinensachen gekauft. Alle Mädchen aus Australien waren ganz schick im Bikini, aber wir waren immer geschützt. Haben wir das richtig gemacht?
Es ist auf jeden Fall besser als gar nichts drüber. Langer Stoff bewegt sich, also da... Es ist auf jeden Fall eine gewisse Art von Mückenschutz. Das Beste ist, sich einfach einzucremen oder einzusprühen. Man kann eben
auch, das haben wir auch gemacht, ja.
Genau, man kann Kleidung imprägnieren und das ist eigentlich so für mich das Essentielle beim Schutz. Ich bin von diesem helle, lange Kleidung tragen. Das kann man alles machen, ist aber in vielen Ländern einfach schlecht umsetzbar. Und ich glaube, der Kern der Sache sollte wirklich der Fokus auf dem Hautschutz und imprägnierter Kleidung sein.
Wir haben immer ganz viel DEET genommen.
DEET funktioniert super. DEET oder Icaridin, das sind so die gängigen Sachen, die gut funktionieren. Ich bin überhaupt kein Freund von pflanzlichen Sachen. Die klingen total nett, sind aber eigentlich von der Verträglichkeit her überhaupt nicht besser, teilweise eher schlechter, weil es viele da doch mal allergisch drauf reagieren können. Da sind die meisten so Zitronella-Sachen drin. Und gerade Icaridin zum Beispiel ist nebenwirkungstechnisch sehr, sehr überschaubar. Das kann ich Kleinkinder geben, das kann ich in der Schwangerschaft nehmen. Also da mache ich mir jetzt überhaupt keine Sorgen. Und es funktioniert halt auch einfach gut und hält 6 bis 8 Stunden.
Also ich brauche nicht mehr meine lange weiße Kleidung. Das ist doch schon mal ein super Punkt zu hören.
Es ist besser, aber es ist nicht das Essentielle dahinter.
Okay. Markus, was würdest du denn zum Beispiel niemals im Urlaub machen? Du persönlich. Mit allem, was du weißt.
Tiere streicheln.
Tiere streicheln, nein. Okay.
Das führt immer zu Problemen. Genau, also wir haben halt häufig, also für mich gibt es so 2 Sachen, die häufig sind, wenn wir jetzt mal das Ganze weglassen mit den impfpräventablen Geschichten oder Mückenschutz. Unser Hauptrisiko in den meisten Ländern sind Verkehrsunfälle. Und ich würde mich jetzt nicht zu irgendeinem Taxifahrer, gerade mit meinen Kids, der mir irgendwie angetrunken vorkommt oder sonst was, in ein Auto reinsetzen, das für mich nicht vertrauenswürdig ausschaut. Oder in einem Setting, in dem ich mich gar nicht auskenne, mit einem schlechten Auto selbst fahren, gerade wenn ich für andere da noch mitverantwortlich bin. Genau, und ich lasse die Finger weg von Tieren auf Reisen. Das ist Tierbisse und Tierkontakte, Tierkratzer sind häufig und in fast allen von diesen Ländern ist das ein Tollwutrisiko. Die Wunden infizieren sich relativ schnell. Und also gerade Katzenbisse zum Beispiel sind dann ein Riesenproblem. Und das führt wirklich zu einem wahnsinnigen Aufwand, zu Problemen und Verletzungen. Und Tiere sind was ganz, ganz Tolles, aber man muss die nicht anlangen.
Nur gucken, nicht anfassen.
Ja, denen geht's gut, wenn man das nicht tut. Und es führt wirklich häufig zu Problemen.
Ich hatte in Bali ganz Angst vor den Hunden, weil das Tollwutrisiko ist da auch sehr hoch. Und ich hatte wirklich immer, wenn ich einen Hund gesehen habe, ich war über alle Berge.
Ja, es kann ja gut gehen, es kann schlecht gehen, aber es ist halt auch, wenn es einmal von 50 Mal schlecht geht, ist es ja auch nichts, was man jetzt irgendwie haben will. Wobei die Krankenhäuser auf Bali relativ schön sein sollen.
Da ist alles relativ schön, aber die Krankenhäuser habe ich zum Glück nicht von innen gesehen. Für viele allein ist ja schon der Flug dahin ein kleiner Angstfaktor. Man denkt die ganze Zeit daran, dass man natürlich nicht krank werden möchte. Ist es wirklich so gefährlich und was sollte man im Flugzeug beachten? Ich sehe auf Social Media immer Frauen, die alles desinfizieren. Was hältst du davon?
Nichts. Weil, nein, also prinzipiell ist so ein Flugzeug ein relativ sauberer Bereich. Man hat dann laminaren Luftstrom. Also wenn jemand zwei Reihen hinter mir mit einer Tuberkulose sitzt, werde ich die nicht kriegen in dem Flugzeug. Also ich glaube, da muss man sich wenig Sorgen machen. Das ist wahrscheinlich in einem Restaurant deutlich gefährlicher insgesamt, was jetzt zum Beispiel durch luftübertragbare Erkrankungen angeht. Also Fliegen insgesamt ist, was Ansteckung angeht, eigentlich überhaupt kein großes Thema. Also ich fange jetzt auch nicht an, wenn ich mich irgendwo in Restaurant oder Café hinsetze, vorher an den Platz zu desinfizieren.
Das ist ein schönes Beispiel.
Das ist jetzt im Flugzeug ja prinzipiell auch mal nichts anderes. Und das Fliegen ist per se relativ ungefährlich, außer ich habe schwerere chronische Erkrankungen. Wir bewegen uns halt im Flieger doch in der Höhe von 2.000 bis 2.500 Metern, also Luftdruck in der Kabine. Damit haben wir ein bisschen Absinken der Sauerstoffsättigung und es kann halt gerade für Personen, die Herzerkrankungen oder Lungenerkrankungen haben, mal wirklich ein Problem werden, wenn die grenzwertig eingestellt sind. Wenn man gut eingestellt ist, funktioniert das Ganze insgesamt ganz gut. Wir haben die trockene Luft dort. Das kann halt mal ein Trigger sein dafür, dass ich mir irgendwelche Infektionserkrankungen dann doch hole auf Dauer. Aber das ist ja meistens eher was man dann danach merkt, dass man irgendwie krank wird mit der trockenen Luft. Und man muss halt ein bisschen schauen wegen Thromboserisiko. Mhm. Wenn ich gerade bei Langstreckenflügen ab und zu aufstehen, sich bewegen, viel trinken. Viel trinken bringt da wirklich was, wenn ich empfindlich bin, was dieses Thema angeht, gerne Stützstrümpfe tragen, Kompressionsstrümpfe, das bringt auch was und viel mehr kann man da nicht machen. Also routinemäßig Medikamente zur Blutverdünnung einnehmen macht überhaupt keinen Sinn. Für Risikopersonen kann das eine Option sein, ja.
Und wenn ich mir dann doch eine Erkältung eingefangen habe, kann ich das irgendwie beschleunigen, dass die wieder weggeht? Ist die im Sommer schneller als im Winter weg?
Würde ich gar nicht sagen. Das sind ja meistens Viruserkrankungen. Wir haben, abgesehen von der Influenza und teilweise bei Covid, keine Medikamente, die wir geben können, die das Virus wirklich bekämpfen. Das heißt, ich kann das symptomatisch behandeln. Es gibt diesen schönen Satz, eine Erkältung dauert mit Therapie eine Woche und ohne Therapie 7 Tage. Die Frage ist am Ende nur, wie geht's mir in der Zeit dazwischen? Und Nasenspray, Schleimlöser und dann muss man da irgendwie ein bisschen durch.
Wann sollte ich denn zum Arzt gehen im Urlaub?
Spätestens, wenn Fieber da ist. Also gerade wenn ich in tropischen Regionen unterwegs ist, Fieber ist eine Art Alarmsignal, weil es einfach ein Zeichen für Malaria, Dengue oder andere schwerere Erkrankungen sein kann. Und das sollte ich einfach mal abklären. Und wenn was ist, das einfach behandeln lassen.
Deshalb sagst du auch, man braucht ein Fieberthermometer in seiner Reiseapotheke.
Ja, ich bin da ein großer Freund von Fieberthermometern, die nicht digital sind.
Also die alten?
Die alten. Das Problem ist doch einfach, ich habe ein digitales Fieberthermometer, ich habe eine Reiseapotheke und wenn ich packe, denke ich wahrscheinlich nicht dran zu schauen, ob die Batterie noch funktioniert. Und spätestens, wenn ich es dann, nachdem es 5 Jahre eine Reiseapotheke ist, mal brauche, ist es leer. Genau, in den neuen, nicht in den neuen analogen Thermometern ist auch kein Quecksilber mehr drin. Das ist ja die Sorge von vielen, da passiert auch nichts mehr. Insofern kann man durchaus sowas auch mitnehmen.
Super. Wenn es mir nicht so gut geht und ich brauche Medikamente im Ausland, worauf sollte ich da achten?
Ja, nach Möglichkeit in irgendeine Art offizielle Apotheke zu gehen und Sachen nicht am Straßenstand zu kaufen. Ganz ehrlich, viel mehr Möglichkeiten hat man ja nicht.
Ja.
Ich muss mich irgendwo verlassen, die Produkte, die ich in der Apotheke kriege, auch funktionieren. Da ist das Risiko je nach Region für Fälschungen höher oder geringer. Aber sonst kann ich da eigentlich nicht viel machen. Ich kann mir die Packung dann anschauen. Ich kann die Originalpackung online suchen und versuchen, das zu vergleichen. Wenn ich eine gute Fälschung in der Hand habe, werde ich das nicht wirklich unterscheiden können. Das ist ein Restrisiko, das immer besteht.
Okay, also deshalb ist es gut, wenn wir eine gute Reiseapotheke dabei haben, dann haben wir einige Sachen vielleicht schon mal dabei.
Ja, wobei man sich wirklich auf viele Sachen einfach nicht entsprechend, also man kann sich darauf vorbereiten.
Das kommt dann ist doch anders.
Weder Laien geeignet, noch trägt es dazu bei, das Gepäck wirklich leichter zu machen. Wenn ich jetzt was Schweres habe wie eine Malaria oder ein Dengue-Fieber, dann hilft mir auch meine Reiseapotheke nur sehr eingeschränkt.
Kommen wir nochmal zum Thema Impfungen, weil Impfungen können ja gut vorbeugen beziehungsweise helfen, dass die Sachen gar nicht so schwer werden, ne?
Oder gar nicht auftreten.
Genau, oder gar nicht auftreten. Wie ist es denn mit dem Impfen? Unterschätzen viele heutzutage noch den Impfschutz?
Ja, definitiv. Das ist ja was wir in Deutschland schon sehen. Wir haben eigentlich über alle Altersgruppen hinweg deutlich zu niedrige Durchimpfungsraten. Ich finde ein sehr schönes Beispiel im Moment die HPV-Impfung, also diese Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs, wo wir, und das ist ja eigentlich faszinierend, wir haben eine Impfung, die zu quasi 90% bis 100% vor Gebärmutterhalskrebs schützt. Wir wissen, dass die vor diversen anderen Krebsarten auch schützen kann. Und wir kriegen bei den jungen Frauen Schutzraten von 55-60%, bei den jungen Männern 35% hin. Und das ist eigentlich total absurd, weil wir hier wirklich mal eine Möglichkeit haben, Krebserkrankungen wahrscheinlich lebenslang zu verhindern.
Die meisten Männer wissen ja davon überhaupt nicht, ne? Dass es vorbeugend sein kann.
Ja, es ist ein Informationsproblem, aber irgendwie ist unser ganzes Gesundheitssystem nicht wirklich darauf ausgelegt, diese Konzepte wirklich zu supporten. Ich hoffe, dass das in Zukunft besser wird, aber wir arbeiten ja schon insgesamt relativ lang daran. Aber wir haben einfach insgesamt in der Bevölkerung einen schlechten Impfschutz. Und man sieht halt leider immer wieder, was passiert, wenn man es wirklich schleifen lässt. Wir hatten ja letztes Jahr in Berlin mal wieder ein Kind, das an Diphtherie verstorben ist. Und da muss man einfach sagen, das ist sowas von unnötig. Und ja, da müssen wir sicher dran arbeiten. Wir müssen uns darüber bewusst sein, diese Standardimpfung, die wir für Deutschland empfehlen, ob das jetzt die Tetanusimpfung ist, ein Masernschutz bei den Älteren, die Lungenentzündungsimpfung, RSV oder auch eine Gürtelrose tritt zum Beispiel auch auf Reisen mal gehäuft aus, weil es für viele dann doch irgendwie ein Stress ist. Das ist die Basis für einen guten Impfschutz. Und die häufigsten Reiseerkrankungen, die wir haben, an Infektionserkrankungen, die impfpräventabel sind, bleiben Influenza, also die Grippe, und Covid-19. Das ist das Häufigste. Das Sehen ist gefährlichst, aber es bleibt das Häufigste. Und dann habe ich halt meine ganzen Reiseimpfungen und das geht jetzt über Hepatitis A, B, Tollwut, Gelbfieber, Dengue, Chikungunya. Die Bandbreite ist wirklich groß und da muss man sich halt einfach die Frage stellen, wo fahre ich hin? Oder besser gesagt, ich frage jemanden, erzähl dem, was ich vorhab, und dann hakt man da noch ein paar Mal nach und dann schaut man halt, was macht in dem Land für die Person Sinn. Und das ist immer eine sehr individuelle Geschichte.
Sollten sich alle gegen Hepatitis A impfen lassen? Man hört ja jetzt aus der Türkei oder Süditalien auch schon.
Schon ist gut. Wir haben ja in Deutschland auch Hepatitis A-Fälle. Das ist halt relativ selten. Deswegen haben wir ja auch sicher zu Recht keine allgemeine Impfempfehlung für Hepatitis A. Aber sobald wir Richtung Mittelmeer gehen, steigen die Hepatitis A Fälle deutlich an. Oh ja, und so Süditalien ist sicher eine Option, eine Hepatitis A-Impfung zu machen. Ich muss auf der anderen Seite sagen, wir haben eine Impfung, die gebe ich zweimal. Ich habe danach mindestens 35 bis 40 Jahre, wahrscheinlich auch sogar lebenslangen Schutz. Die Impfung ist super verträglich, ist eine sehr unangenehme Erkrankung und was man durchaus generell machen kann, egal wo ich hinreise. Oh, jetzt vielleicht für Österreich nicht, aber sobald es wärmer wird, macht es durchaus Sinn. Auf der anderen Seite wird es halt überall langsam auch wärmer.
Du sagst gerade, die Menschen sind heute nicht mehr so gut geimpft. Was sind denn die drei Impfungen, die du findest, sollte jeder Erwachsene mal machen oder mal wieder machen, ne?
Ich sage jetzt mal, Erwachsene bis 60 Jahren brauchen in Deutschland nicht viel. Da gibt es eine Standardempfehlung, alle 10 Jahre Tetanus mit Diphtherie zu impfen, eventuell mit Keuchhusten dazu. Und die alten Impfungen sollten halt, die Standardimpfungen sollten damals gemacht worden sein. Und mehr brauche ich nicht. Und wenn ich jetzt noch in einem FSME-Risikogebiet lebe, wie bei mir in München, dann sollte ich halt eine Zeckenimpfung machen, wenn ich mich auch draußen aufhalte. Also wenn ein Zeckenrisiko besteht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn jemand überhaupt kein Risiko für Zeckeninfektionen hat, dann muss der irgendwie an seinem Lebensstil arbeiten, weil die sind eigentlich überall in Bayern, wo es grün ist. Also haben wir in München auch im Englischen Garten oder im Nymphenburger Schlosspark.
Schreibe ich mir gleich auf die Liste.
Auch Kinder. Also wir impfen inzwischen schon eigentlich ab Zulassung mit 1 bis 2 Jahren. Das hat man früher später gemacht. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall. Wir wissen auch, dass Kinder schwer erkranken und nicht selten erkranken. Spielt auch auf Reisen eine Rolle. Also wir haben genug Reiseländer, gerade Osteuropa und dann weiter Richtung Osten, wo FSME-Infektionen eine große Rolle spielen und wo die Stämme deutlich aggressiver nochmal sind als bei uns. Und mehr brauche ich in der Altersgruppe überhaupt nicht. Und dann müssen wir halt raufschauen zu den Älteren. Und da tue ich mir schwer jetzt zu sagen, das ist wichtig und das ist nicht wichtig. Und ich finde das eigentlich auch grundsätzlich keinen guten Ansatz dabei, weil wir hier mit Lungenentzündungsimpfung, also Pneumokokken, RSV und der Influenza-Impfung sozusagen ein Paket haben gegen atemwegsübertragbare Erkrankungen, die alle potenziell tödlich sind. Oder ich rede eigentlich gar nicht so gerne über dieses Thema tödlich, wenn ich mit Patienten, also älteren oder chronisch kranken Patienten spreche, sondern eher über Lebensqualität. Und wenn jemand mit 70 Jahren eine Pneumokokkenpneumonie kriegt, also eine Lungenentzündung, dann ist der danach körperlich nicht mehr die gleiche Person wie vorher. Und die Argumentation, die ich von vielen Patienten kriege, ich bin doch fit, warum soll ich das machen, die ist eigentlich total daneben, weil das Ziel ist ja, dass sie es bleiben.
Man wird auch noch fitter durch die Impfung, das weiß man ja jetzt, ne? Dass es das Immunsystem trainiert.
Ja, wie man es nimmt. Also das sind Sachen, die würde ich jetzt noch nicht als gegeben sehen. Das ist viel, was in der Diskussion drin ist. Was ich manchmal mit Sicherheit sagen kann, ich kann verhindern, dass eine schwere Infektion Folgen hinterlässt. Also wir wissen, dass die Influenza zum Beispiel häufig zu Herzinfarkten führt, gerade bei Leuten, die vorbelastet sind. Ich habe durch eine Influenza-Impfung oder eine RSV-Impfung sicher auch einen Schutz vor kardiovaskulären Erkrankungen, weil einfach die Infektion das Problem ist. Also die Impfung per se verlängert wahrscheinlich nicht das Leben, aber der Schutz vor der Erkrankung verlängert das Leben. Und wenn ich mir dieses Longevity-Konzept mal im Detail anschaue, sind wir eigentlich mit Impfungen da im Kern der Sache drin, weil ich eigentlich Maßnahmen habe, die zu einem gesunden, langen Überleben führen. Und nochmal, ein 70-Jähriger, der eine Pneumokokkenpneumonie hat und vorher in die Berge gegangen ist, wird das wahrscheinlich danach nicht mehr machen. Und da ist das Kind dann schon in den Brunnen gefallen. Und dann haben wir halt noch die Impfung gegen Gürtelrose. Ich durfte das selber mal mit einer Gesichtsgürtelrose mitmachen. Das will kein Mensch haben. Die mache ich zweimal, danach habe ich einen lebenslangen Schutz. Und die Älteren haben gehäuft ein Risiko dafür, dass die Schmerzen bleiben. Ich tue mir das schwer, irgendwie zu sagen, das ist gut oder das ist nicht gut. Ich würde eher sagen, es gäbe noch eine Menge Sachen, die man außenrum mehr machen kann. Aber diese STIKO-Empfehlung, das ist nicht die Kür, das ist die Basis von allem, was man haben sollte. Man kann da theoretisch noch ganz viel drauf setzen.
Gürtelrose, sagst du auch, kommt ja auch immer früher. Also früher hat man gesagt, immer ab 60 sollte man sich gegen Gürtelrose impfen lassen. Jetzt machen es einige Leute auch schon mit 30. Gibt es da einen zu früh?
Nee, da haben sich die Empfehlungen geändert. Wir haben jetzt bei Personen mit schweren chronischen Erkrankungen impfen wir ab 18. Das war früher einfach nicht der Fall. Die Empfehlung ist jetzt da. Das sind die Empfehlungen und wir haben manchmal Patienten, die sagen, ich will es trotzdem früher machen. Die Zulassung ist ab 18 da, aber es gibt halt sozusagen keine STIKO-Empfehlung dahinter.
Und wenn ich bin nicht chronisch krank, kann ich mich jetzt impfen lassen? Ich bin 29.
Wird die Krankenkasse nicht erstatten und das Zeug ist echt teuer.
Also muss ich noch warten, wenn ich es nicht selber zahlen möchte.
Ja, genau. Aber ich finde es eine tolle Impfung, vor allem, weil es wahrscheinlich wirklich lebenslang wird und die Schutzraten wahnsinnig gut sind. Aber wir haben halt da die Empfehlungen, um das irgendwie sinnvoll in der Bevölkerung zu differenzieren. Für wen macht es Sinn, für wen macht es weniger Sinn?
Okay, aber würdest du sagen, das ist ein gutes Investment?
Es ist total schwierig zu sagen. Also in meinem persönlichen Fall hätte ich es im Nachgang mit Ja gesagt. Der Rest ist irgendwie Statistik.
Okay.
Und die Statistik sagt halt, dass jemand in deinem Alter wahrscheinlich ein sehr geringes Risiko hat, eine Gürtelrose zu kriegen. Passieren kann es trotzdem. Und dann ist man in so einer Kosten-Nutzen-Abwägung drin. Die muss man dann vielleicht auch irgendwie ein bisschen selber treffen. Aber ich sehe es halt nicht unbedingt für notwendig, dass jeder, der irgendwie, der darüber nachdenkt, unbedingt diese Gürtelrosenimpfung machen muss. Ich fände es viel wichtiger, dass wir in den Risikogruppen die Durchimpfungsraten mal hochbekommen. Wenn diese Gürtelrose ausgebrochen ist, das ist wirklich eine ganz bescheuerte Erkrankung mit einem relativ nervigen Leidensweg für die Person, der unter Umständen auch über viele Jahre gehen kann. Die Gürtelrose-Impfung hat so ein bisschen den Nachteil, dass die ein bisschen mehr Nebenwirkungen in den ein, zwei Folgetagen haben als andere Impfungen. Da machen sich manche Sorgen. Das ist aber am Ende überhaupt nicht schlimm. Das ist auch nach ein, zwei Tagen vorbei. Also dauerhaft bleibt da nichts. Und es wäre jetzt aus meiner Sicht überhaupt kein Grund, das nicht zu machen.
Thema Impfung. Was muss ich denn für meine Reise beachten?
Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben eine Vielzahl von Impfungen. Da spielt die Beratung dann am Ende eine ganz große Rolle. Was man da mal rausheben kann, was fast jeder kennt, ist eben die Gelbfieberimpfung, die ich einfach wirklich für viele Länder brauche, um einreisen zu dürfen. Oder gerade wenn ich in verschiedenen Ländern dann ins Nachbarland rein will. Und dieses Zertifikat dürfen eben nur Gelbfieberimpfstellen ausstellen, weil ich eben ein öffentliches Zertifikat ausstelle. Das ist nicht, weil das eine besonders schlecht verträgliche oder schwierige Impfung ist. Was bei uns gerade die größte Rolle spielt, ist eigentlich dieses Thema Dengue-Impfung, weil es die Erkrankung ist, die, wenn wir auf diese ganzen Reiseerkrankungen schauen, wirklich mit Abstand am häufigsten ist. Und wir haben halt im Moment noch eine STIKO-Empfehlung, die sagt, Leute impfen, die schon mal Dengue hatten. Diese Empfehlung ist jetzt ein paar Jahre alt und inzwischen empfiehlt die Deutsche Fachgesellschaft für Reisemedizin einfach, jeden zu impfen, der irgendwie in ein Risikogebiet fährt. Und das ist so eine Diskussion, die uns im Moment in der Praxis eigentlich wirklich am häufigsten beschäftigt. Und ich glaube, man kann inzwischen sagen, dass das wirklich ein eher sicherer Impfstoff ist, der sehr gut funktioniert und uns wirklich vor wahrscheinlich dem häufigsten impfpräventablen Reiserisiko im Moment schützt. Aber es ist ein sehr schönes Beispiel, dass wir bei den Reiseimpfungen einen sehr dynamischen Prozess sind. Anderes Beispiel, wir haben jetzt zwei verschiedene neue Chikungunya-Impfstoffe, was wir vorher gar nicht machen konnten, verfügbar und kann die auch nutzen. Und wegen dieser hohen Dynamik in dem Bereich ist es halt auch irgendwie so wichtig, dass ich mich an jemanden wende, der sich auskennt, der da up to date ist. Und es gibt viele Reisemediziner, die das gut können. Und man sollte halt aber immer auch drauf schauen, dass das jemand ist, der innerhalb seiner Praxis so einen Bereich auch fokussiert und ein bisschen darauf schaut. Das ist ja was, was man an Homepage am Auftritt und so weiter ganz gut merkt. Man muss halt irgendwie da up to date bleiben und es sollte jetzt nicht sein, was ich irgendwie einmal im Monat nebenbei mache.
Markus, so gut gewappnet muss ja jede Reise erholsam werden. Vielen, vielen Dank für die zahlreichen Tipps und das gute Gespräch. Und wer es noch nicht getan hat, abonniert uns.